Wir werden heute eintauchen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, Altes Testament, ist das nicht vergangen? Nein, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Also die Geschichte im Alten Testament haben Relevanz, sind bedeutsam für uns heute und manchmal auch einfach nur vorab gezeichnet, das, was später geschehen wird. Wir sprechen über einen Mann, der Abraham hieß und dann später Abraham. Das heißt, in seinen Namen wurde der Name Gottes eingefügt. Er ist eigentlich Abraham, dann wurde die Silbe Jah eingefügt. Jah ist hebräisch, ein Name Gottes und dann hieß er Abraham. Abraham hatte zu der Zeit, über die wir sprechen möchten, schon viele Dinge mit Gott erlebt. Er war ursprünglich in einem anderen Land geboren, dann hatte er eine Beziehung mit Gott. Er hat gebetet und er hat Gottes Stimme gehört, genau wie das bei uns der Fall sein sollte. Und eines Tages hat Gott zu ihm gesagt, geh aus deinem Land. Und er ging aus seinem Land und er kam in ein neues Land und er hat da gesiedelt. Er hatte eine wunderschöne Frau, also nicht der Einzige, und kam deswegen immer wieder in Schwierigkeiten, weil das damals ein gesetzloses Land war. Das heißt, die Menschen haben auch mal gesehen, vor allem wenn sie Macht hatten, die ist schön, die würde perfekt in meinen Haaren passen. Und deswegen hatte er Angst, da musste er ein paar Mal seltsame Wege gehen. Da bin ich froh, dass ich heute lebe. Er hat die verschiedensten Abenteuer mit Gott erlebt. Und er hatte eine ganz große Sache. Er hatte eine Verheißung. Gott hatte zu ihm gesagt, du wirst Kinder haben. Zu der Zeit hatte er noch überhaupt keine Kinder. Und eines Tages werde ich selbst auf die Erde kommen. Und das wird durch deinen Nachkommen geschehen. Dein Nachkomme wird Schlüssel sein für die Erlösung dieser Welt. Dann passierte lange nichts. Dann sagte Abraham sich irgendwann, ja, die Geschichten könnt ihr selber nachlesen. Er hat dann so ein paar Umwege versucht zu gehen. Aber Gott hat wieder gesagt, nein. Die Prophetie ist noch viel größer. Du wirst nicht nur einen Nachkommen haben. Von dir werden Völker kommen, Nationen. Die Menschen werden zahlreicher sein, die deine Nachkommen sind, wie Sand am Meer. Und Abraham dachte sich, da einer wäre ja schon mal ein schöner Anfang. Ne? Dann kam erschwerend hinzu, dass es der Sarah, so wie es seine Frau, die hieß übrigens Sarah und später Sarai, da hat die gleiche Wandlung stattgefunden, dass erst ihr Name Sarah war und dann kam diese Silbe Jah mit rein, der Name Gottes, in ihren Namen. Das heißt, Gott war irgendwie in ihr verschmolzen. Sarah auf jeden Fall sagte irgendwann, mir geht es nicht mehr nach der Frauenweise, das heißt, nach biologischen Gesichtspunkten vorbei, biologische Uhr abgelaufen. Und auch über Abraham heißt es, die Bibel ist so dezent und diskret, dass sein Leib bereits erstorben war. Sind die Zweijährigen eigentlich raus? Wenn nicht, könnt ihr gerne hinterher zu Volkmar gehen, der kann das bestimmt gut erklären, worüber wir hier sprechen. Entschuldigung. Also, Abraham und Sarah waren unter biologischen Aspekten aus dem Alter raus und die Firma Pfizer gab es noch nicht. Also, diese Verheißung, die Gott gegeben hatte und die Abraham bewegte, egal wie gut es ihm ging, wie sollte das gehen? Ja, dann ging das tatsächlich eines Tages. Und Abraham bekam den Sohn mit seiner Sarah. Sarah ist übrigens vor Abraham gestorben. Und wir lesen, dass Abraham dann viele Jahre später nochmal heiratet und dass er mit der zweiten Frau nochmal ein paar Kinder hat. Also Gottes Heilung und Wiederherstellung ist offensichtlich überbordend. Das war nicht ein einmaliges Wunder, sondern es war völlige Wiederherstellung. Aber die Geschichte, zu der wir jetzt gehen, die spielt, als Abraham diesen Sohn hatte, diesen Verheißenen, Isaac. damals waren, aber ich gehe davon aus, er war jetzt nicht mehr in der Lage, bei den Olympischen Spielen mitzumachen. Der Sohn war alt genug, um 10, 14. Und eines Tages, passierte diese Geschichte. Nach all dem, was ich erzählt hatte, finden wir im ersten Mose, wenn du die Folie für die Predigt an die Wand werfen magst. Im ersten Mose, ab dem Kapitel 22. Das ist ein bisschen länger, aber ich hoffe, ihr haltet durch. Da steht, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Da muss ich erstmal einen kleinen Absatz machen. Gott versuchte Abraham. Wir lesen später in der Bibel, Gott versucht niemand zum Bösen und Gott kann nicht zum Bösen versucht werden. Wenn hier steht versuchte, dann muss man gucken, was heißt dieses Wort eigentlich? Und dieses Wort heißt prüfen. Prüfen klingt für uns jetzt auch wieder ein bisschen blöd. Prüfen ist so, naja, steht mal auf, na, Jobs ist unter Münster, 141, falsch, setzen 6. Das ist auch nicht gemeint hier, sondern prüfen ist etwas, was mir als Chemiker mehr sagt. Nämlich, ich nehme eine Substanz, ich schmelze diese Substanz, ich leite etwas Sauerstoff durch zum Beispiel und alles, was unrein ist in dieser Substanz, Gold oder Silber, wird oxidiert, kommt an die Oberfläche und dann habe ich obendrauf ein bisschen Schlacke. Dann kann ich von dem flüssigen Metall mit einem Schieber diese Schlacke runterziehen und habe das Metall wesentlich reiner. Ja, könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Das ist, wenn hier steht, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham oder prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm. Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Also, die kannten sich. Und Gott sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen will. Ein paar Bemerkungen dazu. Erstens, Gott hat diese Geschichte aufschreiben lassen. Es ist nicht so, dass sie ihm peinlich wäre oder dass er sich denkt, hoffentlich erfährt keiner davon, was ich mit dem Abraham gemacht habe. Dieses Buch wurde vom Geist Gottes inspiriert. Gott möchte sich offenbaren. Aber zweitens ist das schon zu ihm, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir sagen werde. Wie reagiert Abraham? Option A. Er macht einen Exorzismus. Geh weg von mir, Satan. Option B. Er weigert sich. Option C. Abraham steht früh am Morgen auf und geht. Was ist die richtige Option? C. Da gibt es keinen Zweifel, dass Gott gesprochen hat. Er kennt Gott so gut, dass er genau weiß, das war Gott. Da stand Abraham früh am Morgen auf. Er sattelte seinen Esel. Er nahm mit sich 2 Knechte. Und er nahm mit sich seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer. Er machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hat. Am dritten Tag, 3 Tage, jetzt müsst ihr euch mal, das, man liest da so drüber weg, 3 Tage, stellt euch mal vor, heute kriegt ihr die Diagnose, heute kriegt ihr nur die Vermutung, ihr könntet eine unheilbare Krankheit haben, aber ihr kriegt in 3 Tagen eure endgültige Diagnose, wie die 3 Tage ablaufen. Ja? Mit nachts nicht schlafen und Fingernägel abkauen und andere Fingernägel abkauen und künstliche Fingernägel abkauen und Testament machen, Testament. Ja, könnt ihr euch vorstellen, in was für einem Zustand ihr wärt? 3 Tage lang in der Ungewissheit. Hier geht er 3 Tage in der Gewissheit, was zu ihm gesagt wurde. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah den Ort von fern. Und er sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Ein paar Dinge, die ich sage, sind Vermutungen. Ich vermute, er hat zu seinen Knechten gesagt, bleibt hier, weil er Angst hatte, dass sie ihn abhalten würden. Er sagt also, bleibt ihr hier, der Junge und ich, wir gehen dorthin. Wenn wir angebetet haben, kommen wir zurück. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, er legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und so gingen die beiden miteinander. Und da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Ich sehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer aussuchen. Und so gingen die beiden miteinander. Und als sie dorthin kamen, an den Ort, den Gott ihnen gesagt hatte, da baute Abraham einen Altar, und er legte das Holz darauf, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Glaubt ihr, dass der 100-Jährige den 14-Jährigen überwältigen musste? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Abraham noch in der Lage gewesen wäre. Kurz vorher sprachen wir davon, sein Leib war erstorben. Er war körperlich 100, über 100. Und da kommt der 14-Jährige, und der 14-Jährige sagt: Wo ist denn das Opfer? Und der Vater sagt: Gott wird sich ein Opfer aussuchen. Isaak war freiwillig da. In der Überzeugung, da steht so explizit nicht drin, aber Isaak war freiwillig da. Weil ich nicht glaube, dass Abraham in der Lage gewesen wäre, hinter ihm herzurennen und ihn einzufangen. Also hat Abraham gesagt: Wir werden hier opfern. Und Isaak: Alles klar. Er legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und er reckte seine Hand aus und fasste das Messer, damit er seinen Sohn schlachten würde. Und an der Stelle fragen wir uns schon: Abraham und Gott waren Freunde. Wer so einen Freund hat, wer braucht dann noch Feinde? Also jetzt mal im Ernst, wenn man sich überlegt, was hier abläuft, fragt man sich, wie kommt das zusammen? Das ist der gleiche Gott, den wir kennen und dem wir dienen. Fangen wir mal an, ein bisschen an der Auflösung zu arbeiten. Hatte Gott jemals vor, Isaak weh zu tun? Nein, überhaupt nicht. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an deinen Jungen, tu ihm nichts. Ich weiß jetzt, wie sehr du Gott fürchtest, und du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Das ist ein Kern in dem Ganzen. Nochmal zurück, ein bisschen zurückspulen. Abraham hatte sehr viele Güter, aber er hatte diese eine Verheißung. Die war das Wichtigste in seinem Leben. Diese eine Verheißung: Dein Sohn wird für diese Welt einen Unterschied machen. Den Unterschied machen. Der Erlöser, der eines Tages kommen wird und diese Welt befreien wird vom Bösen, der wird dein Nachkomme sein. Und das war sein Kern. Das war das Wichtigste für ihn. Und durch diese Geschichte, die erstmal so grausam aussieht, hat Gott in Abraham eine Änderung bewirkt oder er hat ihm das neu zu Bewusstsein gebracht, dass nichts dem Abraham wichtiger war als Gott. Und an der Stelle ist die Geschichte für uns relevant. An der Stelle steigen wir ein. Was ist das, was bei dir auf deinem Thron sitzt im Herzen? Was ist das, wofür du sagen würdest, wenn ich die Wahl hätte zwischen und Gott, dann würde ich was wählen? Bei dem einen ist das die Familie, beim anderen die Karriere, beim anderen irgendwie Besitz viel zu haben. Bei manchen kann das sogar die geistliche Berufung sein. Das hier war eine geistliche Berufung. Das war nicht irgendwas haben, sondern das war, Gott hatte zu ihm gesprochen, hier, das wird die Zukunft der Welt sein. Das wird das Reich Satans zum Zusammenbruch bringen. Und Abraham hatte gesagt, ja, aber wenn du nicht in meinem Leben die erste Stelle hast, dann nicht. Abraham war bereit, dass egal was war, egal was Gott gesagt hatte, egal welche Verheißung da war, Gott unterzuordnen. Abraham hob seine Augen auf und er sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin, nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer statt seines Sohns. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Heute noch nennt man die Stätte auf dem Berg, wo der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham nochmal vom Himmel her und sagte, bei mir selbst habe ich geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, wird dein Geschlecht gesegnet sein. Mehr als die Sterne am Himmel werdet ihr sein, mehr als der Sand am Ufer des Meers. Deine Nachkommen werden die Tore ihrer Feinde besetzen und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Also hier fasst Gott die gesamte Verheißung nochmal zusammen und sagt, das. So kehrt Abraham zurück zu seinen Knechten. Sie machen sich auf und ziehen miteinander nach Beersheba. Und Abraham lebt dort. Jesus wurde mal gefragt, was ist denn eigentlich das höchste Gebot? Und er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Seele, von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft. Und nebenbei, das hat auch praktische Auswirkungen, deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Geschichte hier und das, was hier geschehen ist, kann uns helfen, darüber nachzudenken, wo wir da stehen. Wie wäre das, wenn wir an Abrahams Stelle wären? Oder anders ausgedrückt, was sitzt für uns auf diesem Thron? Was nimmt bei uns diese Stelle ein? Das ist mir aber sehr, sehr, sehr wichtig. Im Römerbrief steht, ich ermahne euch, Römer 12, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber euch selbst hingebt als ein Opfer, das lebendig ist, das heilig ist, das Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, auch im Neuen Testament sind wir aufgefordert, all das, was ihr hier seht, Leib, Seele, Geist hinzugeben und zu sagen, Jesus, du hast die höhere Priorität. Du bist die Nummer eins. Und wenn du dich jetzt fühlst, wie das junge Pärchen mit dem Blumenstrauß, herzliches Beileid, ja, also diese Botschaft, die geht mich ja sowas von nichts an. Ich bin aber froh darüber, ein paar Leute zu kennen, für die die Botschaft ist. Dann möchte ich dich eben ermutigen, darüber nachzudenken die Woche über. Geh mal ein Schrittchen zurück und sag, ich habe jetzt so viel Zeit in meinem Leben verbracht damit, Balken zu zählen. Balken in den Augen der anderen. Wo ist der Splitter? Bei mir. Jesus, was hindert dich in meinem Leben, die uneingeschränkte Nummer eins zu sein? Aber sei vorsichtig, rechne mit einer Antwort. sagt in den Seligpreisungen, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, was meint er denn damit? Selig sind die unzurechnungsfähigen, unmündigen? Der wäre ja schon ein bisschen seltsam, ne? Also je intelligenter, desto armseliger im Reich Gottes. Nein. Selig sind, die da geistlich, kann man anders übersetzen, geistlich besitzlos sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Da wird spannend, da geht es in die gleiche Richtung wie das, was wir gerade gesagt hatten. Selig sind, die, egal wie viel sie haben, nichts von dem, was sie haben, besitzt sie selbst. Macht das Sinn? Selig sind, die frei sind im Herzen, denn ihrer ist das Himmelreich. Abraham wurde nebenbei noch viel reicher, er hatte noch jede Menge Besitz und hatte Kinder, noch ein paar mehr, aber nach dieser Geschichte hat nichts mehr in ihm besessen, hat nichts mehr von ihm Besitz ergriffen gehabt. Ich möchte euch ermutigen, auch dahin zu kommen. Noch zwei kurze Anmerkungen. Und zum Ende der Predigt, wie konnte Abraham das tun? Da war er wirklich so seltsam und überhaupt. Nein, Abraham, das lesen wir im Hebräerbrief, hat nachgedacht und ist zu einer Lösung gekommen. Abraham hat gesagt, mein Sohn hat die Verheißung, Gott kann von den Toten erwecken. Das heißt, Abraham ist davon ausgegangen, wenn ich tatsächlich meinen Sohn als Opfer darbringe, wird er wieder lebendig, denn Gott liebt mich. Und wenn Gott sagt, auf der einen Seite, dieser Sohn, dieser Isaak, der von deinem Leib kommt, ist der Erwählte, und auf der anderen Seite, bring ihn um, dann wird Gott es möglich machen können. Und im Hebräerbrief, wo die Glaubenshelden alle genannt sind, da lesen wir, dass Abraham eben zu dieser Lösung kam, er wird ihn auferwecken. Soweit, alles klar? Euch geht's gut soweit? Schön. Ich hoffe sehr, ein paar Minen geistliche platziert zu haben, die im Laufe der Woche explodieren und das, was euch von Gott trennt, in die Luft jagt. Aber noch einen interessanten Aspekt. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, Abraham oder die Geschichten im Alten Testament dienen öfter mal als Vorbild oder als Vorschattierung dessen, was kommt. Und das gilt für diese Geschichte auch. Ein Vater und ein Sohn. Man muss dazu wissen, das Grundproblem dieser Welt besteht darin, dass wir von Gott getrennt sind durch Sünde. Und dass dieses Problem gelöst werden muss durch etwas, was Gott sich ausdenkt. Was wir hier zwischen Abraham und seinem Sohn Isaak sehen, das hat zwischen Gott und seinem Sohn Jesus, zwischen dem Vater und dem Sohn auch stattgefunden. Der Vater und der Sohn. Die Geschichte Abrahams. Gott spricht zu ihm, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn im Land Moria, auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Gott, der Vater, hat sich, als der Mensch in Sünde gefallen ist, entschieden, seinen eigenen Sohn zu opfern. Und die Theologen sind sich einig, dass dieses Land Moria Golgatha ist. Dass Abraham 3 Tage lang unterwegs war, weil er sein Fastopfer genau an der Stelle vollführt hat, an der später Gott seinen Sohn gegeben hat. Es gab keine Zweifel, Vater und Sohn standen auf und bereiteten alles vor. Genauso hat Gott, der Vater, Jesus auf die Welt geschickt, damit dieses Opfer, das notwendig ist, damit wir frei werden können, stellvertretend für uns, damit dieses Opfer wahr werden kann. Abraham hob seine Augen auf, sah die Städte von ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier. Ich und mein Sohn, wir werden dorthin gehen. Wenn wir angebetet haben, werden wir zurückkommen. Genauso sprach Gott, der Vater, zu den himmlischen Herrschern. Ihr müsst euch das vorstellen. Tausende von Engeln, Mächte, Gewalten. Und Jesus wäre vom Kreuz unten gewesen. Aber der Vater sprach, alle Mächte, die mir untertan sind, werden hier nicht eingreifen. Denn mein Sohn und ich, wir wollen das vollbringen. Abraham nahm das Holz und ließ seinen Sohn das Holz tragen zu der Stelle, an der geopfert werden sollte. Jesus trug das Kreuz, an dem er geopfert werden sollte, selbst an die Stelle. Und dann kommt natürlich der Unterschied. Abraham ist bereit, das Opfer zu tun. Und Gott sagt, hör auf damit. Es wird ein anderes Opfer sein. Und bei Jesus wissen wir, wer das andere Opfer war. Vielleicht singen wir noch ein oder zwei Lieder und haben die Gelegenheit dabei, vielleicht magst du erstmal so ein bisschen instrumental spielen oder sowas, oder ihr, oder wie auch immer. Lass das mal kurz auf dich wirken, geh mal ein bisschen in dich, lass den Geist Gottes in dir wirken und reflektieren, was du gehört hast und wo du stehst. Und dann singen wir noch ein, zwei Lieder, die mitzusingen ich dir nur rate, wenn du dahinter stehst.